was liebenswert, was wohltuend, was irgendeiner Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Und was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. So das Wort Gottes aus Philipper 4, das wir heute hören möchten. Im Christsein geht's um Freude. Es gibt ja auch dieses Weihnachtslied Joy to the World. Und Freude zu uns Menschen, Freude zu der Welt. Weil im Christsein geht's um Freude. Das ist nicht ein schönes Anhängsel Freude, sondern im Christsein geht es um den Kern, geht es da um Freude. Und das Bild, was man manchmal von Christen hat, ist, dass sie so ernst durchs Leben gehen. Das Bild, was man manchmal vom Christsein hat, ist, da gibt es so viele Gebote und Verbote und es schränkt dich ein und es nimmt dir, es raubt dir die Freiheit und die Lebensfreude. Und das ist tragisch, wenn das ein Bild ist, was wir Christen verkörpern, weil der Paulus uns sagt, freut euch. Er sagt auch, eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Das heißt so viel wie euer mildes Wesen, eure großzügige Art, dass ihr nicht streng seid, das lasst alle Menschen erfahren. Und das gibt wie ein anderes Bild von Christsein, nicht eins von du sollst und du darfst nicht und du musst und es ist streng und ernst, sondern da ist eine Freude im Christsein drin und der werden wir heute auf die Spur gehen. Und zwar gibt es einen Unterschied zwischen Freude und Glücklichkeit. Und ihr merkt das vielleicht manchmal, wenn ihr irgendwas Schönes gemerkt habt, dann seid ihr glücklich. Irgendwie, was ist passiert und es hat euch glücklich gemacht. Und die Glücklichkeit ist da, aber sie ist nur ganz kurzlebig. Ein falsches Wort von eurem Ehepartner und zack, sie ist wieder weg. Ein falsches Telefonat oder etwas, das in die Hose geht und die Glücklichkeit ist wieder verflogen. Und demgegenüber gibt es was anderes, nämlich Freude. Und Freude ist tiefer. Die Freude ist verankert irgendwo ganz so tief im Sein, dass sie Beständigkeit aufweist. Und Gott will deine Freude. Gott will, dass du von Freude erfüllt bist, dass dein Wesen von Freude geprägt ist, dass du triefst davon. Wenn wir ins Alte Testament schauen, das ist das Buch, was man generell mit Gesetzen in Verbindung bringt. Und es stimmt, es gibt viele Gesetze im Alten Testament. Aber es ist auch ein Buch der Freude. Gott hat sich ein Volk berufen, dass es ihm ein fröhliches Volk sein soll. Es gibt so viele hebräische Wörter für Freude, für Fröhlichkeit, für sich erfreuen, to rejoice, jauchzt Gott zu, singt ihm. Die Bibel ist voll von Wörtern für Freude. Es gibt wirklich im Hebräischen mehr Wörter für Freude als im Griechischen, was spannend ist, wenn man ein bisschen schaut, wie eigentlich die griechische Kultur manchmal war. Und Freude ist das, was Gott von seinem Volk möchte und was er für sein Volk möchte, beides. Und das Ding ist, mit Freude, wir werden uns jetzt ein paar Aspekte von Freude anschauen. Und ein Aspekt ist, du kannst wählen, wovon deine Freude kommt. Und das ist eine Wahrheit, die mich vor ein paar Jahren, ich habe das nicht gewusst und plötzlich realisiert, man kann wählen, woher meine Freude kommt. Ich kann am Abend heimkommen und denken, ja, ich schaue jetzt noch einen Film an, vielleicht macht mich das ein bisschen glücklicher, muntert mich das auf. Oder ich kann sagen, ich gehe jetzt und räume mein Zimmer auf und bringe es in picobello Ordnung. Und beides macht Freude. Und ich kann wählen, will ich jetzt Freude vom Zimmer aufräumen haben oder vom Film anschauen. Und wahrscheinlich ist die Freude vom Zimmer aufräumen größer als die vom Film anschauen. Und das ist paradox, weil man denkt, ein Film anschauen macht irgendwie mehr Spaß. Aber es macht nur mehr Spaß, aber nicht mehr Freude. Und das ist wirklich eine ganz tiefe Weisheit. Gott möchte, dass wir an den richtigen Dingen Freude haben. Das Problem, das wir Menschen haben, ist, ein etwas, das Gott uns über uns Menschen sagt, ist, ihr Menschen, ihr habt immer wieder Freude an den falschen Dingen. Es ist ein Egoismus in uns drin, der irgendwie Freude findet, nicht am Zimmer aufräumen oder an die Küche ordentlich machen, sondern irgendwie Freude findet an Dingen, die es gar nicht wert sind, Freude zu haben. Egoismus findet Freude am falschen Ort. Und wir leben heute mega fest für unseren Spaß und für unser Glücklichsein. Es ist ganz tief in unserer Gesellschaft drin. Du musst glücklich sein. Auf das kommt es drauf an. Und gleichzeitig macht uns das aber so unglücklich. Es löst so viel Stress aus, sein eigenes Glück immer suchen zu müssen. Wir sind die Generation, die am meisten auf Glücklichkeit aus ist und trotzdem am meisten Stress ernten tut, die trotzdem am meisten Angst und Sorgen und Belastung erleben tut. Es ist irgendwie herzzerreißend, wenn wir in unsere Gesellschaft schauen und sehen, wie viele Menschen leiden, obwohl sie nichts anderes suchen als ihr Glück. Wir sind eine Kultur, wo es heißt, such dein eigenes Glück, und trotzdem sind wir eine Kultur, die von Einsamkeit geprägt und heimgesucht wird. Es gibt so viele Menschen, die verbringen 3 Stunden vor einem Bildschirm und sind trotzdem einsam. Sie könnten was anderes machen, aber sie suchen trotzdem lieber den Bildschirm aus und fühlen sich trotzdem am Abend einsam. Und das sind wir wahrscheinlich alle, die ein Smartphone haben, weil die durchschnittliche Zeit, die ein Mensch im Smartphone verbringt, ist 4 Stunden. Und ihr denkt vielleicht, ja, ich verbringe keine 4 Stunden am Bildschirm, aber ihr könnt mal auf eurem Smartphone nachschauen, falls irgendwo gibt es eine Funktion, da zeigt es dir an und du wirst staunen, es sind bestimmt 2 Stunden mehr, als du schätzen würdest. Es würde irgendwie Freude machen, an einem Abend zu sagen, jetzt besuche ich meine einsame Nachbarin, ich trinke einen Tee mit ihr, ich frage sie, was sie für Träume hatte in ihrem Leben und was sie schon durchgemacht hat und was das mit ihr macht und was sie sich noch wünscht, und man hat eine nette Zeit zusammen. Das würde irgendwie Freude machen, seinem Nachbar so ein bisschen Gesellschaft zu leisten. Und trotzdem ist irgendwie der Fernseher verlockender. Der Egoismus findet die Freude am falschen Ort. Und wir merken das so fest an uns. Wir stellen uns selber ins Zentrum von unseren Beziehungen, von unserem Miteinander. Ich habe Freude daran, wenn es um mich geht, wenn alle über meine Witze lachen, wenn ich groß rauskomme und gut dastehe und am Abend alle über mich reden. Dann habe ich Freude, anstatt dass ich irgendwie, wenn ich in Gemeinschaft mit Menschen bin, die Freude dran suche, dass der ganzen Gemeinschaft gut geht, dass sich alle wohlfühlen und alle auch verbaut fühlen. Und während so eine Gesellschaft vor sich hinlegt, nach Glück sucht, nach Glück hascht und doch nur Schmerz erntet, kommt Jesus in diese Welt hinein. Und das ist ja auch Weihnachten, die Ankunft von Jesus. Und Jesus, er macht was ganz, ganz anderes. Er legt sein Leben hin. Er legt sein Leben ab. Er geht, um zu dienen. Er findet Freude daran, Menschen zu heilen, anstatt sich selber ins Zentrum zu stellen. Er lebt sein Leben nicht für sich, sondern für die Menschen, für das Volk, das er sich rausholen will, das er sich rausrufen will, das er erlösen will. Und am Höhepunkt von dem Leben, was Jesus gelebt hat, gibt er sein ganzes Leben hin und stirbt für uns am Kreuz. Und es heißt, er hat das getan um der vor ihm liegenden Freude willen. Im Hebräer 12 heißt das, um der vor ihm liegenden Freude willen hat er das Kreuz erduldet. Jesus hat seine Freude drin gesucht, Gemeinschaft mit Menschen zu haben und für die Menschen zu leben, und er war bereit, dafür sogar zu sterben. Und damit zeigt uns Jesus eine völlig neue Art von Menschsein. Er zeigt uns ein Menschsein, in dem es möglich ist, Freude daran zu finden am Dienen, Freude daran zu finden, Menschen liebevolle Dinge zu tun. wenn du ein Mensch bist, der unglaublich gern Pizza isst und Burger, Pizzafleisch, der unglaublich gern Pizza isst und Burger in den McDonald's geht und was du nicht so gern machst, ist Sport, dann bist du sozusagen ein Pizzaliebhaber. Und wenn du jetzt sagst, mein Ziel ist es, sportlich zu werden, und du hängst dir ein Poster auf von einer ganz sportlichen Person, du schreibst dir an der Wand, was für Vorteile das hat, sportlich zu sein, und du durchdringst dich mit dem Ziel, jetzt ein sportlich und gesunder Mensch zu werden. Wenn du das machst, es gibt Leute, die machen das, und es ist sehr bewundernswert und sinnvoll. Wenn du das machst, dann ist sportlich werden plötzlich dein großes Ziel. Und es ist plötzlich das größere Ziel, als Burger zu essen. Und plötzlich hast du Freude dran, Sport machen zu gehen. Plötzlich bist du joggen gegangen und hattest Freude. Die Woche bin ich 4-mal joggen gegangen. Und plötzlich, wenn du das 10 Wochen, 12 Wochen lang machst, veränderst du dich. Du wirst eine andere Person. Plötzlich wirst du ein Sportliebhaber statt ein Burgerliebhaber. Plötzlich findest du Freude dran, Sport zu machen. Und genauso möchte Jesus, dass wir an anderen Dingen unsere Freude finden. Und es ist möglich, aufzuwachen und zu sagen, heute wache ich auf mit dem Ziel, meine Mitmenschen zu lieben, meinem Ehepartner aufzuerbauen, statt Ansprüche an ihn zu stellen. Du kannst aufwachen mit diesem Ziel und dann, wenn du merkst, heute habe ich meine Ansprüche begraben und ich habe einfach meinem Ehepartner Komplimente gemacht, ihn auferbaut. Und plötzlich merkst du, das macht dir Freude. Und du fragst dich, wie ist es möglich, dass so eine Veränderung passiert in deinem Sein? Wie kann ich aufwachen und plötzlich Freude daran haben, Liebe zu sein und Liebe zu geben? In unserem Bibeltext heißt es im Übrigen, ihr Geschwister, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gut, was rein, was Liebe ist, darauf seid bedacht. Darauf seid bedacht. Wenn du Bedenken tust, wie viele Vorteile das hat, liebevoll zu sein, verändert das was in dir. Aber nicht, wenn du es aus deinem Abmühen machst, sondern nur, wenn du es als etwas machst, was die Bibel nennt, im Geist zu leben. Wenn du im Geist lebst, wenn du im Geist als wiedergeborener Mensch lebst, dann kann Gott in dir machen, dass deine Freude, dein größtes Ziel verändert wird. Und die Frage ist natürlich, wie komme ich dahin, dass ich das im Geist mache und mich nicht abmühen muss. Dass es nicht ein Abmühen und ein Krampfen und ein Versuchen ist, besser zu werden, sondern dass wie tiefer sich was verändert. Und die Antwort, die uns Jesus immer wieder gibt, ist, leg dein Leben nieder und folg mir nach. Sagt Jesus, leg dein Leben nieder und folg Jesus nach. Er ruft dich. Und sein Rufen, er sagt dir, gib dich selber auf. Komm an dein eigenes Ende. Sag, es soll nicht länger um mich gehen, sondern jetzt soll es um dich gehen, Gott. Und das ist was nur der Heilige Geist in dir wirken kann. Das ist nicht was du selber bewirken kannst. Aber manchmal merkst du, jetzt ruft der Heilige Geist mich. Jetzt möchte er das in mir wirken. Und dann kannst du vor Gott kommen und Vergebung empfangen. Du kannst Heilung empfangen und was Neues kann beginnen. Wir haben am Anfang gesagt, Gott will unsere Freude. Und im 1. Timotheus 1, Vers 11, da hat es so ein ganz kleines Wort und da drin steckt was Unglaubliches drin. Im 1. Timotheus 1, 11, da heißt es, da wird gesprochen vom Evangelium, der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Das ist jetzt eine Aneinanderreihung von Worten, die einem vielleicht nicht so viel sagen. Das Evangelium, der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Also die gute Nachricht vom glücklichen Gott. Habt ihr das gehört? Das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Es gibt eine gute Nachricht von einem glücklichen Gott. Und du fragst dich, hä, was ist das? Was geht hier ab? Was hat der 1. Timotheus hier in seinem Brief drin? Die Idee, die darunter liegt, ist, dass Gott voll von Freude ist. Gott hat in sich eine absolute Freude. Gott hat eine intrinsische, eine von sich innen herausfließende Freude. Und an was hat Gott so riesige Freude und schon immer so große Freude gehabt? Die Menschen, die gibt es ja noch nicht allzu lange, die Welt auch nicht. Gott war schon immer ein Gott der Freude. Woran liegt das? Es liegt daran, dass Gott, der Vater, Freude hat an seinem Sohn. Gott, der Vater, hat unendliche Freude an seinem Sohn. Er hat Freude, die jenseits deiner wildesten Vorstellung ist. Gott freut sich an seinem Sohn so unermesslich und so unendlich, dass das ein überquallendes, ein aufschwellendes, freudevolles Sein in Gott drin ist. Und aus dieser Freude heraus, weil er sie nicht für sich behalten wollte, hat er die Welt gemacht, hat er die Menschen gemacht, hat er dich und mich gemacht und hat dir ein Leben gegeben, das du leben kannst. Und er sagt, das Größte, was du erleben kannst, ist, wenn du diese gleiche Freude, die der Vater an Jesus hat, auch an Jesus hat. Und darum ist diese Freude, freut euch im Herrn, freut euch in der Gemeinschaft mit Jesus, freut euch in Jesus. Dieses Hineinsteigen in die Freude, die in Gott vorhanden ist. Das ist so eine krasse Sache. Es ist richtig schwierig, das zu begreifen, was das alles bedeutet und das wirklich rüberzubringen. Aber ihr könnt am Abend mal drüber nachdenken, wie krass und bedeutsam das ist. Das heißt, Gott, wenn Gott die Freude in sich schon hat, wenn er schon alle Fülle in sich hat, dann braucht Gott nichts. Und darum würde Gott nie von dir was verlangen, um sich selber zu befriedigen. Gott braucht keine Selbstbefriedigung, Gott braucht keine Befriedigung, Gott braucht nichts von dir. Und drum, wenn er dich um was bittet, dann nur, um dir weitere Freude zu geben. Wenn Gott etwas von dir verlangt, dann nur zu deiner Freude, weil die Freude in Gott, die hat er schon zur Vollständigkeit. Es gibt eine Freude drin, sein Leben nicht für sich selber zu leben, sondern sein Leben für Gott zu leben. Und das ist die Freude, die in Gott vorhanden ist. Wenn ich sage, ich wach nicht mehr auf, um meine Erwartungen zu erfüllen, sondern ich wach auf, um diese Liebe, die ich in Gott gefunden habe, weiterzugeben. Wenn das dein Ziel ist, wenn es dein Ziel ist, heute liebe ich Menschen, weil Gott mich so sehr liebt. Heute beschenke ich Menschen, weil Gott mich so sehr beschenkt. Heute wache ich auf, um eine Freude auszustrahlen, weil ich vollkommene Freude in Gott sehe. Wenn das dein Ziel ist, mit dem du aufwachst, dann plötzlich erfährst du eine Freude, die jenseits ist von deiner eigenen Glücklichkeit. Du bist befreit, dich um dich selber zu drehen. Du bist befreit, dich um deine Erwartungen und Anforderungen zu drehen und hast Augen für das, was um dich geschieht. Hast Augen für das, was Gott gemacht hat. In den Menschen um dich, in den Situationen um dich, in dem wunderbaren Schnee um dich. Es befreit so sehr, nicht mehr sich selbst sein eigenes Glück zu suchen, sondern Gott dienen zu wollen. Das ist ein großes Geheimnis. Wir kommen diesem Geheimnis vor allem durch eine einzige Sache auf die Spur. Und zwar ist das durch Gebet. Im Gebet wird Theologie und Theorie zur Erfahrung, weil du im Gebet Gott begegnen tust. Wenn du am Morgen hinkniest und mit Gott über deine Beziehung redest, die du mit deinem Ehepartner führst, und ihm sagst, Heute will ich eigentlich, dass ich gut dastehe, dass er stolz auf mich ist, dass ich das und das alles kriege. Und du sagst das Gott, dass du das willst. Und dann sagst du aber Gott, aber ich weiß, meine Freude finde ich nicht, indem ich meine Anforderungen mir erfülle, sondern meine Freude finde ich, indem ich weiß, dass du, Gott, mich über alles liebst, dass du mich über alles beschenkst. Wenn du das mit Gott besprechen tust, wenn du das mit Gott bewegen tust, dann kann sich in dir dieser Wunsch festigen, dass du leben möchtest, um in deiner Beziehung zu dienen. Um dass es nicht mehr um dich geht, sondern dass es darum geht, dass du geben kannst, anstatt dass du nehmen tust. Es heißt ja in Matthäus 6, sorgt euch um nichts, sondern trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird Gott euch alles geben, was ihr braucht. Und da ist dieses Geheimnis drin. Trachtest du, sehnst du dich zuerst nach dem, was Gott möchte? Streckst du dich zuerst aus nach dem, was Gott möchte? Willst du das über alles draus? Und wir haben hier im Philipper 4 ähnliche Worte. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Wenn du jetzt beten tust, am Morgen oder am Abend, und du bringst deine Anliegen vor Gott mit Flehen, mit intensivem Gott, ich brauche das unbedingt, dann hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst sagen, Gott, schenk mir, dass dieser nervige Arbeitskollege endlich weg muss aus meinem Dienst. Schenk, dass er krank wird, damit er mich nicht mehr nerven tut. Und du flehst Gott vielleicht um das an. Eventuell ist es nicht Trachten nach dem Reich Gottes. Also wenn du flehst, wenn du flehst am Morgen, dann flehe Gott an. Gib mir eine Liebe, die größer ist als das Nerven der vom Arbeitskollegen. Gib mir so einen Wunsch, ihn aufzuerbauen, diesen nervenden Arbeitskolleg, dass es mir plötzlich mehr Freude macht, ihn aufzuerbauen, als dran, ihn krank zu sehen. Wenn du so flehend vor Gott bist, die Dinge deines Lebens bewegst, dann werden neue Ziele in dir geboren. Neue Dinge, an denen du Freude hast, machen sich in dir breit. Und so verändert sich dein ganzes Sein hin zu einem Menschen, der das liebt, was Gott liebt. Der an dem Freude hat, an dem Gott Freude hat. Maximale Freude ist da, wo ich nach Gottes Willen leben tue. Darum sagt der Philipper, freut euch im Herrn alle Zeit. Und ein letztes noch. Wenn ich meine größte Freude an Gott habe, dann habe ich meine größte Freude nicht an dem, was er mir gibt, sondern an Gott selber. Und wie der Vater, wie Gott Vater seine größte Freude an seinem eigenen Sohn hat, so kann ich meine größte Freude an Jesus haben. Und wie, fragst du dich, kann ich große Freude an Jesus haben? Und das ist eine gute Frage. Und das ist eine Frage, die eigentlich unser ganzes Christsein prägen kann. Wie kann ich Freude an Jesus haben? Und es ist, indem du Jesus betrachten tust und indem du siehst, dass er das Schönste ist, dass er das Größte ist, dass Jesus der Bewundernswerteste, der Wunderbarste ist, den es gibt in deinem Leben. Es heißt im Philipperbrief zwei Kapitel vorher, dass er, obwohl er Gott war und im Himmel war, es nicht festgehalten hat, hoch erhoben zu sein und in der Herrlichkeit mit Gott seine Freude zu haben. Er hat es nicht festgehalten, sondern er ist gekommen auf die Erde und hat sich erniedrigt, ist Mensch geworden, sein Leben hingegeben, ist für uns gestorben. Und was für ein Gott ist ein würdigerer Gott als einer, der sagt, ich sterbe für die Menschen. Wo gibt es einen Gott, der Gott ist, im Himmel thront, alle Macht hat und trotzdem bereit ist, sich zu erniedrigen, zu dienen und zu sterben? für uns, damit wir Leben haben, damit uns die Fülle ermöglicht wird. Und wenn du so Gott betrachtest, wenn du so Jesus betrachtest und merkst, ich kann ihn haben, er kann mein Bruder sein, er kann meine Gemeinschaft im Gebet sein, dann kriegst du eine Freude an Jesus selber. Und das ist eine Freude, die du teilst mit dem Vater. Und du wirst sozusagen mit hineingenommen in diese große göttliche Freude. Und wir erleben das hier auf diesem Leben nur teilweise. Wir strecken uns danach aus. Wir sehnen uns, dass das immer mehr uns ausmacht. Und eines Tages werden wir im Himmel sein. Eines Tages werden wir bei dem Jesus sein, an dem Gott so fest Freude hat, an dem wir so fest Freude haben. Und wir werden mit Gott, dem Vater, zusammen reden und sagen, Gott, du hast so einen wunderbaren Jesus. Und Gott wird sagen, ja, gell, er ist mega wunderbar. Das wird der Himmel sein, dass wir mit dem Vater zusammen die Freude teilen an Jesus. Und wenn wir nachher Abendmahl feiern und du dieses Brot in den Händen hältst, was dafür für Jesu Leib steht, der für uns gebrochen worden ist, dann denk mal drüber nach, wie wunderbar das ist, dass Jesus als Gott sich in unsere Hände begeben hat. Dass er sich von Menschen hat zerbrechen lassen, weil es ihm mehr dran lag, mit uns später im Himmel gemeinsam zu sein, als jetzt. Weil er größere Freude dran hat, sich uns hinzugeben, als bei Gott zu bleiben. Wenn du dieses Brot in der Hand hältst und einfach merkst, das ist der Jesus. Ich kann jetzt was berühren von ihm. Es ist ja schon spektakulär, dass Gott der Geist ist, der in seiner Herrlichkeit thront, Fleisch geworden ist. Und die Leute damals, die zur Zeit von Jesus gelebt haben, die konnten ihn anschauen, die konnten ihn berühren, die konnten ihn sogar riechen. Und wir heute können im Abendmahl etwas von dem nachempfinden, wie krass das ist, dass Gott uns so nahe gekommen ist, uns Menschen, seinem Volk, dass wir ihn berühren können. Und wir sind es uns gewohnt, eine Begegnung mit Gott zu haben, indem wir Lobpreis machen. Ihr habt das vielleicht alle schon erfahren, dass wenn ihr singt, dass ihr plötzlich merkt, jawohl, es lohnt sich ja so fest, mit Gott unterwegs zu sein. Und wir sind uns gewohnt, dass wir Jesus seine Stimme hören, Jesus seine Liebe sehen, indem wir Bibellesen tun. Aber wir können auch lernen, im Abendmahl genau solche Sachen zu erfahren, wie wir sie im Lobpreis erfahren oder beim Bibellesen erfahren, dass uns plötzlich was bewusst wird. Und drum, es heißt, er wurde für unsere Schuld zerbrochen, damit wir Heilung finden, hat er sein Leben hingegeben. Wenn du nachher das Abendmahl in der Hand hältst, dann erinnere ich daran, dass das Blut geflossen ist, damit du heil werden kannst, dass das Jesus sein Leib hingegeben hat, damit deine Freude wieder in Gott hergestellt werden kann. Dazu lade ich euch ein. Und die, die im Livestream sind, die verabschiede ich jetzt ganz herzlich und ich möchte noch zum Abschluss beten. Ja, Vater, danke hast du so riesige Freude an Jesus. Danke können wir sehen, du freust dich an Jesus und du bist ein Gott der Freude. Und danke bedeutet das, dass du uns nur beschenken willst. Und dass alles, was du uns sagst, dass du uns das sagst, damit unsere Freude größer wird. Und Vater, ich bitte dich, lass uns sehen, dass die größte Freude, die wir erfahren können, ist, wenn wir unser Leben hingeben für Jesus. Es ist ein Wunder, dass nur du wirken kannst, dass wir das sehen. Lass uns Jesus sehen. Lass uns sehen, dass es sich lohnt, dass es nichts Wunderbareres gibt, als uns selbst aufzugeben und Jesus nachzufolgen. Jesus, danke, hast du dein Blut vergossen, dass das möglich ist. Danke, hast du dein Leben hingegeben, damit du uns das ermöglichst. Danke, bist du gestorben und auferstanden, damit wir uns selber sterben können und du uns auferweckst zu einem neuen Leben, einem Leben der Freude. Danke, hast du uns zu einer neuen Schöpfung gemacht, eine Schöpfung, die Freude daran findet, dir zu dienen und für dich und mit dir zu leben. Danke, Jesus. Amen.